Eigentlich ganz einfach, Anwälte werden für die Straftaten ihrer Klienten mit strafbar gemacht.
Flüchtlingsanwalt, schämen Sie sich. Wer bezahlt Sie denn, Sie widerliches kommunistisches Arschgesicht?
Bitte regelmäßig Namen der KollegInnen nennen, das Problem löst sich dann von selbst.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Kurz und knackig. Hassobjekt, Anwalt. Liebe Lauscher, heute muss ich mal über ein ernstes Thema sprechen, das mich wirklich bedrückt und das mir sehr am Herzen liegt. Zunehmend werden Anwältinnen und Anwälte angefeindet, und zwar nur, weil sie ihren Job machen. Die meisten von euch werden sicher mitbekommen haben, was da auf eine Dresdner Kanzlei nach Solingen niedergeprasselt ist. Eine Anwaltskanzlei hat den späteren mutmaßlichen Attentäter von Solingen vertreten, allerdings ein Jahr zuvor. Und dennoch wurden die Kolleginnen und Kollegen unter anderem durch die Bild-Zeitung zwischen den Zeilen der eher unausgewogenen Berichterstattung zu so etwas wie Mittätern des Attentats gemacht. Wenig später wird sogar der Name der Kanzlei durch ein, sagen wir mal, umstrittenes Online-Magazin veröffentlicht. Mit fatalen Konsequenzen. Denn nicht nur auf Social Media, sondern über alle denkbaren Kommunikationskanäle wird die Kanzlei mit Hass überflutet. Vor der Kanzlei laufen die Identitären auf und errichten eine Art blutigen Friedhof. Auf Schildern ist zu lesen, dass das Blut der Opfer des Attentats auch an den Händen der fraglichen Kanzleikolleginnen und Kollegen klebe. Und diese Welle des Hasses schwappt inzwischen auch auf gänzlich unbeteiligte Anwältinnen und Anwälte über. Einfach, weil sie auf dem Gebiet des Migrationsrechts tätig sind. Und ich habe wirklich viele Zuschriften zu diesem Thema erhalten und ich muss darüber sprechen. Und das tue ich heute mit Sabine Fuhrmann, Vizepräsidentin der BRAC, Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Sachsen und Partnerin der Kanzlei, die jetzt in der Sache aktiv geworden ist. Liebe Sabine, ich freue mich sehr, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern, auch wenn ich mich über das Thema selbst natürlich überhaupt nicht freue. Aber ich glaube, wir müssen da einfach ran.
Liebe Steffi, ich freue mich, dass wir uns mal wieder unterhalten können, aber ich hätte mir auch ein durchaus positiveres Thema gewünscht.
So ist es, aber da müssen wir jetzt durch. Sabine, die Lauscher kennen dich schon aus dem Präsi-Special und einer weiteren Episode, sodass ich dich jetzt gar nicht weiter vorstellen muss. Du bist, das sage ich aber nochmal, Partnerin einer Kanzlei, nämlich der Kanzlei Spirit Legal. Und diese Kanzlei hat gerade besonders viel zu tun in Sachen Hass gegen diese Dresdner Kanzlei. Darfst du ein bisschen berichten, warum?
Also erstmal ein kurzer Disclaimer. Ich selbst bin in das Mandat nicht eingebunden, aber mein Kollege Jonas Karl, mit dem hast du dich vor kurzem ja auch über Regulierungsbedarf bei Filterblasen auf Online-Plattformen unterhalten. Das Thema passte eigentlich auch ganz gut zu dem, was wir heute besprechen werden. Ja. Und Jonas und sein Team unterstützen die Kollegin im Äußerungsrecht und gehen gegen diese hetzerische Berichterstattung vor.
Hetzerische Berichterstattung ist, ja, gut gesagt, treffend gesagt. Ich persönlich fand, dass das, was da in der Presse zum Teil berichtet wurde, dass das durchaus eine echte Attacke gegen die Kollegin war. So habe ich es persönlich zumindest empfunden. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht nur ich, denn nicht ohne Grund hat ja die BRAC sofort mit einer Presseerklärung reagiert und eben diese Berichterstattung angeprangert. Was war aus deiner Sicht an den Berichten, auf die ich jetzt so anspiele, so problematisch?
Also ich war erstmal selbst total fassungslos, als ich das erste Mal gelesen habe und konnte überhaupt nicht glauben, dass wir offensichtlich in der Medienlandschaft ein so völliges, fehlendes Verständnis von den Grundregeln unseres Rechtsstaats haben, was auch auf diesem Weg an die Leser weitergetreten wird. Also dass es das Recht wirklich jedes Einzelnen ist, sich anwaltliche Hilfe zu bedienen und die in Anspruch zu nehmen, das sollte doch sich eigentlich mittlerweile schon mal rumgesprochen haben. In meiner Ausbildung hat mir mein Anwalt in der Referendarstation mal einen sehr wichtigen Satz mit auf den Weg gegeben. Und an den musste ich dann auch denken, nämlich, dass wir als Anwalt und als Anwältin die Interessen unserer Mandanten vertreten, aber wir vertreten nicht ihre Ansichten. Und dass diese Trennung nicht gemacht wird, das finde ich das eigentlich Skandalöse. Die Kollegin, die hier angesprochen ist, die hat einfach ihren Job gemacht, nicht mehr und nicht weniger. Und dass man ausgerechnet das ihr zum Vorwurf macht, das ist aus meiner Sicht wirklich wahnsinnig problematisch.
Das finde ich auch. Und vor allem, es ist doch selbstverständlich, dass du egal welchen Mandanten du vertrittst, in welcher Sache, nie dich gemein machst mit dem, was er getan hat. Also gerade im Strafrecht. Ich meine, da würde ja auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, ja, das ist jetzt aber wohl dann, die Kollegin ist aber eine Mitvergewaltigerin, weil sie einen Vergewaltiger vertritt. Ich fand das völlig absurd. Und was ich so erschreckend fand, war die Gestaltung der Überschrift. Ich sag's dazu, ich kriege sie jetzt nicht mehr wörtlich hin. Ich glaube, es war was in die Richtung, diese Anwältin half dem Solingen-Terroristen oder Attentäter. Also wie gesagt, ich grob aus dem Gedächtnis. Nicht drauf festnageln, aber was ich daran so schwierig fand, es wurde ein völlig falscher zeitlicher Kontext hergestellt. Sie hat ja keinem Attentäter geholfen, denn zum Zeitpunkt der Beratung in diesem Mandat war das ja noch gar kein Attentäter. Also deswegen fand ich, wurde das auch so völlig in eine falsche Bahn gelenkt. Und das fand ich ehrlich gesagt schon sehr schockierend. Und das Erste, was ich mich gefragt habe, dazu hören wir ja gleich noch was, kann man nicht den fraglichen Medien dafür dolle eins auf die Mütze geben? Welche Handhabe hat man da?
Also eins auf die Mütze geben ist in tatsächlicher Hinsicht vielleicht nicht möglich, auch wenn man das in der emotionalen Situation gern machen würde. Das Äußerungsrecht bietet zum Glück auch Möglichkeiten, gegen falsche Tatsachenbehauptungen vorzugehen, gegen auch Beleidigungen, gegen Schmähkritik vorzugehen. Da sage ich, glaube ich, nichts Neues. Und man hat aber auch die Möglichkeit, ich sag mal, gegen eine identifizierende Berichterstattung vorzugehen. Und das, was aus meiner Sicht hier eine ganz große Rolle spielt, und zwar nicht nur für die betroffene Kollegin, sondern eine Fragestellung, die jede Anwältin und die jeden Anwalt am Ende des Tages treffen kann, ist nämlich die Frage, darf man über Rechtsanwälte identifizierend berichten, wenn sie einfach ihren Job machen und wenn sie sich selbst gar nicht in diesem konkreten Fall mit einem konkreten Mandat in die Öffentlichkeit begeben haben. Denn das war hier der Fall. Du hast es gerade schon angesprochen. Das Mandat war beendet. Es waren über ein Jahr, war mittlerweile schon ins Land gegangen. Und auf einmal wird das quasi wieder aufgegraben und in einem völlig anderen Kontext in Zusammenhang gestellt. Und da sind Jonas und sein Team schon der Auffassung, dass das unzulässig ist. Und dass man entsprechend äußerungsrechtlich vorgehen kann, das heißt Abmahnungen versenden kann und notfalls halt auch gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen kann, entweder im einstweiligen Rechtsschutz oder dann halt notfalls auch im Hauptsacheverfahren.
Ja, und das Ganze ist in der Tat, und das finde ich so erschreckend, das hat eine Kaskade von Ereignissen ausgelöst, ist ja nicht folgenlos geblieben. Ich weiß nicht mehr, wer es war, weil du gerade sagtest, identifizierend berichtet. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es war Nios, die dann den Namen der Kanzlei eben veröffentlicht haben. Ich glaube, es war Nios. Und danach ging es ja erst so richtig los. Und zwar mit einem Vorfall in Dresden. Und ich bin ja eigentlich viel unterwegs auf Social Media. Von diesem Vorfall habe ich aber in der Tat durch dich erfahren. Vielleicht, weil ich Gott sei Dank nicht in diesen Bubbles unterwegs bin, wo da was zu sehen war. Für alle, die es verpasst haben, magst du da nochmal so ein bisschen berichten, was da los war. Das hat ja auch noch alle möglichen Konsequenzen gehabt und Staatsschutz und so.
Also ja, die Presse hat irgendwie in Erfahrung gebracht, das ist, glaube ich, bis heute auch noch nicht so ganz geklärt gewesen, woher man diese Verbindung zwischen der Kollegin und dem damaligen Asylverfahren hat. Also das ist vielleicht auch nochmal Gegenstand einer weiteren Aufbereitung, wie das diese Informationen dann an die Presse geschafft hat. Denn eins ist sicher, von der Kollegin selbst kam es nicht. Ne? Also das ist auch mal so generell ein Punkt, den Anwältinnen und Anwälte in solchen Situationen berücksichtigen sollten. Wenn man mal in so einer Situation ist und es kommt eine Presseanfrage, wir unterliegen natürlich der Verschwiegenheitsverpflichtung und wir unterliegen auch der Verschwiegenheitsverpflichtung über die Informationen, ist denn auch ein Mandant, früher ein Mandant gewesen und ist das Mandat schon längst abgeschlossen. Ne? Wenn wir hier keine Schweigepflichtentbindung durch den konkreten Mandanten haben, dann können wir ja überhaupt nichts dazu sagen. Ne? Wir können es weder bestätigen noch verneinen, sondern wir sollten halt einfach die Klappe halten, was dann in diversen Artikeln der Kollegin ja auch vorgeworfen wurde, dass sie dazu keine Stellung genommen hat zu Presseanfragen.
Darf sie ja gar nicht.
Genau, sie hat sich auch da wieder absolut richtig verhalten. Gegenteil, es wäre auch natürlich aus Sicht von als Kammer und der Institution, die dann eben auch berufsrechtliche Verstöße ja ahnden muss, wäre es ja auch fatal gewesen, wenn sie ohne Schweigepflichtentbindung durch den Mandanten dazu Stellung genommen hätte. Ne? Also auch das wird ihr nochmal vorgeworfen. Ich habe tatsächlich auch daraus aus der Zeitung erfahren. Ich habe den Artikel online entdeckt und wir haben uns dann natürlich auch sofort in der Rechtsanwaltskammer und im Präsidium der Bundesrechtsanwaltskammer dazu abgestimmt. Und wie das halt ist mit solchen Nachrichten, ein Medium veröffentlicht es, die anderen greifen es auf und irgendwann hat man halt eine ganze Welle an Veröffentlichungen und Referenzierungen, die es kaum möglich macht, das Ganze wieder einzufangen. Und das ist, jetzt sind wir quasi so ein bisschen in der Aufräumphase, wo eben die einzelnen Berichterstattungen nochmal ganz genau rechtlich geprüft werden und auch ja, entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Das heißt, die ersten Abmahnungen sind schon versendet. Und es gibt tatsächlich auch schon erste Erfolgsmeldungen, das vielleicht schon mal kurz an dieser Stelle erwähnt. Also ein erstes Medium hat auch bereits eine Unterlassungserklärung abgegeben und Bildmaterial entfernt. So allgemein möchte ich es jetzt mal benennen.
Bildmaterial entfernt. Sehr gut. Dazu herzlichen Glückwunsch. Das Problem ist an der Stelle, dass der Schaden ja unwiderruflich letztlich schon angerichtet ist. Trotzdem ist es natürlich wichtig, da gleich ein Zeichen zu setzen. Und ich hoffe, dass da noch ganz, ganz viel nachkommt, weil ich persönlich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wie kam es denn überhaupt dazu? Weil dieses alte Verfahren ist so lang her. Wie ist überhaupt der Name der Kanzlei in den Fokus geraten? Und ich habe alles online dazu gelesen, was ich in die Finger bekommen habe. Und ich bin nicht sicher. Vielleicht war es beim Beck Verlag. Da wurde zumindest das VG Minden erwähnt, die wohl zumindest die Vertretung bestätigt haben sollen. Ich suche den Artikel nochmal raus, ich verlinke den in den Shownotes, aber irgendwie wird vorher ja schon ein Ansatz da gewesen sein. Keine Ahnung, wie man drauf gekommen ist. Was ich so furchtbar finde, dass es ja wirklich, wie ich es vorhin gesagt habe, eine ganze Kaskade ausgelöst hat von Ereignissen. Zum einen mit der identitären Bewegung vor der Kanzlei. Blutige Spur führt bis in die Kanzlei oder so ähnlich. Ich habe mir auch das Video angeguckt, das übrigens immer noch online ist. Ganz, ganz gruselig. Und da hattest du mir erzählt, dass Polizei und Staatsschutz, glaube ich, auch in der Sache oder an der Sache dran sind. Was hast du da mitbekommen?
Ganz genau. Zum Glück gibt es hier ja auch spezialisierte Stellen, die sich auf, ich sag mal, auch so politisch motivierte Gewalt spezialisiert haben. Und das ist in Sachsen leider auch mehr als erforderlich. Da erzähle ich, glaube ich, auch nichts Neues. Und das hat hier zum Glück auch ganz gut funktioniert, sodass die Kollegin auch Unterstützung von der Polizei erhalten hat. Das heißt, es gab dann besondere Sicherungsmaßnahmen und die Polizei wurde auch bestreift, wie ich gelernt habe, wie das heißt. Also
bestreift?
Dass dort, ja. Okay. Nicht G-streift, sondern B-streift, war für mich auch eine neue Formulierung. Und ja, also da wurde einfach auch das Sicherheitsniveau etwas erhöht. Es ist schlimm, dass es erforderlich ist, aber ich finde, es ist auch sehr gut, dass es möglich ist, dass auf solche wirklich konkreten Bedrohungsszenarien dann auch entsprechend reagiert werden kann. Weil ich glaube, das kann sich kein Mensch von uns vorstellen, wenn quasi vor der Kanzlei auf einmal diese Kundgebung abgehalten wird. Also das ist ja schlimm genug, wenn sich dort Menschen versammeln, die mit Beleidigungen um sich werfen oder noch viel schlimmere Parolen grölen. Aber du hast das Video schon angesprochen. Also dass dann quasi dort Gräber inszeniert werden und Blut verspritzt wird. Also das hat ja schon nichts mehr mit Geschmacklosigkeit zu tun. Dass man auf solche Ideen überhaupt kommt, sowas in die Tat umsetzt, es will wirklich nicht in meinen Kopf. Und ich kann mir nur vorstellen, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich kann mir wirklich nur vorstellen, wie es sein muss, dass das quasi in die eigene Sphäre so eingedrungen wird. Ne? Also es ist zum Glück, soweit ich weiß, nichts an der Privatanschrift bislang passiert und es bleibt auch hoffentlich so. Aber ich meine, jeder von uns geht jeden Tag morgens in die Kanzlei, geht abends nach Hause, verbringt viel Zeit in seinen Kanzleiräumen und dann in dieser unmittelbaren räumlichen Nähe solche Bedrohungsszenarien erleben zu müssen, das wünsche ich wirklich niemandem.
Nee, geht mir genauso. Ich fand das wirklich furchtbar und wirklich gruselig, ist mir auch wirklich nah gegangen und ich finde es einfach so erschreckend, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass ein, zwei reißerische Artikel letzten Endes sowas auslösen können. Weil ich persönlich sehe da schon eine gewisse Kausalität, würde ich jetzt mal meinen wollen. Ohne die breite Berichterstattung wäre das gar nicht ans Tageslicht gekommen. Und das hat ja doch relativ viel ausgelöst. Und nicht nur bei der Kollegin und den Kollegen dieser Kanzlei, sondern was ich so richtig krass finde, dass Migrationsrechtlerinnen und Migrationsrechtler per se jetzt betroffen sind. Es ist völlig, völlig weird. Ich habe ein kurzes Video dazu aufgenommen, du kennst das ja auch, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, die Presseerklärung ist jetzt draußen, die ist aber nicht auf den Social-Media-Kanälen. Und das war mir so ein Anliegen, persönlich auch nochmal meine Auffassung dazu zu teilen. Hatte ich veröffentlicht auf allen möglichen Kanälen und dann habe ich Zuschriften erhalten. Und das fand ich sehr erschreckend, und zwar aus Kanzleien, die überhaupt nichts mit dem konkreten Fall zu tun haben und die noch nicht mal in Solingen oder Dresden ihren Kanzleisitz haben. Die haben überhaupt nichts mit der ganzen Sache zu tun, sind aber Migrationsrechtler oder Migrationsrechtlerinnen und werden zugespammt mit Drohnachrichten, Hassnachrichten, und zwar auf allen Kanälen, auf die Kanzlei-E-Mail-Postfächer, über DMs auf allen Kanälen. Und es liegen mir inzwischen wirklich viele Nachrichten vor, weil ich halt gut vernetzt bin. Und ich fand das so schockierend. Ich gebe dir mal so ein kleines Best-of, damit du so eine Vorstellung hast, was bei mir jetzt so eingegangen ist. Zum Beispiel, Flüchtlingsanwalt, schämen Sie sich. Wer bezahlt Sie denn, Sie widerliches kommunistisches Arschgesicht? Dann, was hatten wir denn noch? Ich kann gar nicht alles vorlesen, das ist viel zu viel. Dann war aber noch dabei zum Beispiel, sorgen Sie als Abschiebeanwalt dafür, dass die Schmarotzer endlich abgeschoben werden. Was hatten wir noch? Ach ja, soll ich Ihnen persönlich eins vor die Schnauze hauen? Dann war immer wieder die Rede von unserer deutschen Jugend, die an der immer blutigeren Messermigrantenfront aufgewacht ist. Und natürlich fehlen auch nicht alle möglichen Tiraden über die deutschen feindlichen Altparteien und die Regime- und Lügenpresse. All das landet zuhauf in den Kanzleipostfächern. Wobei, was ich absurd finde, ist es denn jetzt nur Lügenpresse? Oder glaubt man der Presse in der Sache Dresdner Kanzlei? Also fände ich auch ganz schick, wenn man sich da vielleicht mal entscheiden könnte. Was ich auch krass finde, ganz unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen aus ganz anderen Kammerbezirken, die haben gar nichts miteinander zu tun, haben gleichlautende Nachrichten bekommen. Also entweder gibt es da draußen Menschen mit super viel Langeweile und Zeit, oder das Ganze ist vielleicht sogar orchestriert, das kann ich nicht abschätzen. Es war aber sehr auffällig, dass aus allen Ecken Deutschlands mir wortgleiche Nachrichten geschickt wurden. Und du hast ja auch so ein paar Sachen auf Lager. Du hast gerade bei der BRAC-HV eine ganz tolle Rede gehalten. Ich fand die wirklich fantastisch. Und da hast du ja auch so ein paar Dinge zitiert. Hast du die zufällig noch auf Lager?
Ja, die habe ich tatsächlich noch parat. Ich glaube, ich werde diese Sätze auch so schnell nicht vergessen. Das waren Kommentare unter einem Interview eines Kollegen, eines Migrationsrechtlers. Und es war schmerzhaft, mich durch diese Kommentare zu lesen. Aber ich fand es wichtig, mir das mal anzuschauen, wie die Diskussion unter so einem thematischen Artikel tatsächlich stattfindet. Und habe dann solche Sachen gefunden, wie eigentlich ganz einfach, Anwälte werden für die Straftaten ihrer Klienten mit strafbar gemacht. Also das Thema hast du am Anfang schon angesprochen, ne? Die Strafverteidiger sind ja keine Mittäter ihrer Mandanten. Oder auch sowas wie ein Anwalt, der behauptet, dem Mandanten zu dienen. Und in Wahrheit schadet er unserem Land und verdient gut damit. Pfui. Sehr schlimm fand ich auch, solche Anwälte sind Teil des Problems. Also auch hier wieder fehlt die völlige Reflexion und was, dass wir halt als Organ der Rechtspflege auch mit daran arbeiten, dass der Rechtsstaat funktioniert und dass jeder das Recht darauf hat, sich anwaltlicher Hilfe zu bedienen. Und im Übrigen, wenn man da auch strafbare Kommentare verfolgen würde, wären das wahrscheinlich auch die Ersten, die nach einem Verteidiger schreien, aber diese Einsicht kommt auch nicht. Und eines der schlimmsten Kommentare, was ich gelesen hatte, war: Bitte regelmäßig Namen der KollegInnen nennen, das Problem löst sich dann von selbst. Also da spricht schon so eine Bedrohungslage raus, dass ich bin da manchmal echt so ein bisschen sprachlos. Es gibt ja immer diese Theorien, dass das, was im Netz steht, dass dann ist halt quasi die schlechte Luft irgendwie raus und dann hat man es irgendwie geschrieben und dann würde man es Menschen nicht persönlich ins Gesicht sagen und solange man irgendwie noch Sachen schreibt, nimmt man keine Waffen in die Hand. Aber wir wissen doch alle, dass eine verrohende Sprache auch die Grundlage dafür sein kann, dass es halt irgendwann auch zu verrohenden Aktionen und Taten kommt. Und das ist echt eine Entwicklung, die ich ganz, 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 ganz furchtbar finde.
Also das finde ich jetzt, bitte regelmäßig Namen von Kollegen oder Kolleginnen nennen, das Problem löst sich dann von selbst, finde ich schon ziemlich krass, weil vielleicht ist das jetzt nur mein Eindruck, aber durch Namensnennung an sich passiert ja gar nichts. Das liest sich ja fast eher wie eine Aufforderung, hier machen wir eine Liste und dann könnte man, ich weiß es nicht, so käme das jetzt bei mir an. Und ja, man kann natürlich sagen, alles, was geschrieben wird, egal ob es jetzt online ist oder ins Postfach kommt, das wird halt geschrieben und dann ist gut. Ich finde aber auch, da kommt es auf die Qualität an. Mhm. Ich habe gerade kürzlich eine super gute Folge mit Chan Yo-Yoon aufgenommen. Dem wurde mal geschrieben, ja, wir werden dich in der Kanzlei besuchen, dann werden wir dich an die Heizung fesseln. Und dann kannst du dabei zugucken, wie wir dein Personal abschlachten.
Fassungslos, echt. Ja.
Und damit wird ja gezielt auch gearbeitet, selbst wenn die dann nicht loslatscht. Also er wurde offensichtlich nicht abgeschlachtet, es gibt ihn ja noch. Es wird aber ganz gezielt versucht, da eine gewisse Bedrohungslage zu schaffen und damit für Angst zu sorgen.
Ja.
Der ist das inzwischen, das finde ich wirklich krass, der ist das inzwischen so gewohnt, der sagt, ne, ich habe inzwischen keine Angst mehr, weil ich so viel davon kriege. Aber das finde ich schon richtig krass. Kurze Nachfrage, was war das für ein Interview?
Das war ein Online-Interview im Fokus, was irgendwie 2-3 Tage nach dem Beginn der Berichterstattung kam, auch mit einem Migrationsrechtler. Überschrift lautet: Flüchtlingsanwalt erklärt entscheidenden Denkfehler beim Solingen-Täter. Also es ging quasi darum, so ein bisschen einzuordnen, wie auch das Asylverfahren dort gelaufen ist und weshalb dann nun Sachen möglich waren oder nicht möglich waren. Und ja, darunter entspannte sich dann diese Diskussion. Was ich vor allen Dingen auch so absurd finde bei diesem letzten Kommentar, den ich vorgelesen hatte, ne, das mit den regelmäßig Namen und sowas, da wird dann auf einmal auch noch gegendert im Kommentar. Ne? Also dafür reicht es dann quasi noch. Das lässt man sich dann nicht nehmen, da tatsächlich dann von KollegInnen mit Doppelpunkt in der Mitte zu schreiben.
Da bin ich vorhin auch drüber gestolpert und das fände ich tatsächlich sehr ungewöhnlich.
natürlich, ja klar. Aber das, du hast auch gerade nochmal diesen Gewöhnungseffekt angesprochen. Also es ist ja schlimm genug, dass es den quasi geben muss bei solchen Situationen. Aber da bin ich auch jedem Kollegen dankbar, der solchen Szenarien ausgesetzt ist oder ausgesetzt sein muss und damit so umgehen kann und das vor allen Dingen auch ganz offensiv macht. Weil ich glaube, das nimmt ganz viel. Das zeigt, dass der Einschüchterungseffekt, der damit beabsichtigt ist, nicht so funktioniert. Und zum anderen, also soweit ich das weiß, bringen solche Kolleginnen und Kollegen das auch konsequent zur Anzeige. Und auch das ist wichtig, ne? Also ja. Nicht nur, wenn wir wieder die nächste Kriminalstatistik lesen und uns wundern, ja, wo kommt das denn her? Du weißt, wir haben uns vor ein paar Wochen auch mit einer, ich glaube, der CCBE war es, ne, der eine Umfrage gemacht hat über Bedrohungen von Kolleginnen und Kollegen im Zusammenhang ihrer Berufsausübung. Also das sind einfach ganz wichtige Informationen, dass es so etwas gibt, dass die zuständigen Ermittlungsbehörden davon wissen, dass auch die Kammern davon wissen, dass wir einfach auch sehen können, dass das ist real, diese Bedrohungsszenarien, um das dann halt an geeigneter Stelle auch zu adressieren. Und darum ist es so wichtig, dass man auch darüber spricht und dass man es öffentlich macht und dass man sich einfach nur ja, mit sich selbst ausmacht.
Absolut, deswegen sitzen wir ja heute auch hier am Mikro. Und ich dachte auch gerade gestern über die CCBE-Umfrage nach. Ich finde es fast ein bisschen schade. Letztlich war die zu früh.
Ja.
Weil ich könnte mir, ist nur ein Gefühl, aber ich könnte mir vorstellen, weil diese extreme Welle im Migrationsrecht, die ist für mich schon neu. Und ich habe ja viel Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen, dass es immer mal wieder irgendwas gibt, klar. Aber so massiv habe ich das noch nicht wahrgenommen. Und da war natürlich leider die Umfrage schon durch. Also vielleicht muss man...
Das war ehrlich gesagt auch mein Gedanke. Ja, dachte ich auch. Also irgendwie 8 Wochen später und wir hätten vielleicht anders geantwortet. Aber das sind ja keine Einmaleffekte. Mhm. Ne? Also das sind ja Sachen, die Kolleginnen und Kollegen in anderen Staaten, in anderen Zusammenhängen noch viel, viel deutlicher treffen als uns. Und das ist ja nun mal ein Thema, was auch überall da eine Rolle spielt. Und die nächste Statistikabfrage, die kommt sicher. Und dann werden wir leider andere Antworten haben, auch wenn wir uns sie nicht wünschen. Aber wir haben sie. Also die Entwicklung ist da schon uneindeutig. Und das ist auch so ein weiterer Punkt. Ja, jetzt ging es halt um Migrationsrecht, aber am Ende des Tages ist das doch was, was jeden von uns treffen kann. Egal ob Strafverteidiger, egal ob, keine Ahnung, ich bin Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht. Ne? Also vielleicht gründe ich hier mit jemandem eine GmbH und unterstütze den dabei und das ist das nächste große Steuersparmodell hinter Cum-Ex. Ja, kann ich aber vorher auch nicht wissen. Ne? Also denke ich, das darf man nicht darauf reduzieren, dass es jetzt dieser migrationsrechtliche Kontext ist, sondern das sind am Ende des Tages, kann das jeder, der rechtlich berät, egal was unsere Mandanten machen, egal was unsere Mandanten vorhaben, das kann am Ende des Tages jeden treffen. Im Familienrecht, im Strafrecht, im Wirtschaftsrecht, im Datenschutzrecht, im Urheberrecht ganz genauso. Also das sind immer nur andere Qualitäten. Und vielleicht auch andere Zielgruppen, die dadurch getriggert werden. Aber dieses Risiko, dass mein Mandant irgendwelchen Mist baut, das hat nun mal jeder von uns. Das gehört dazu. Aber ich sag mal, auch einen Mörder hat einen Zahnarzt, der ist jetzt auch nicht dafür verantwortlich, was dann am Ende des Tages dabei rauskommt.
Dankeschön. Ich finde das so großartig, weil das war das Beispiel, mit dem ich immer argumentiert habe, wenn man sich über diese Sache unterhalten hat. Dann kam halt schon, also selbst von vernünftigen Menschen kam ja schon, ja, aber es sollte ja abgeschoben werden, ne? Also es wäre dann halt vielleicht, ich sag, ja und? Wenn der beim Arzt vorher war, den Arzt zerrt jetzt auch keiner ins Rampenlicht, der vielleicht verhindert hat, was weiß ich, ja, bei einem Täter. Also ich habe auch das Gefühl, dass das Problem ist sehr viel größer als das, was wir momentan sehen. Natürlich sind jetzt die Migrationsrechtler im Vordergrund, aber Familienrecht war ein gutes Beispiel. Man vertritt jemanden, der ein Jahr später.
Femizid.
Ja.
Ja, Femizid. Also.
Ich wollte es gerade sagen und schon bist du auch
ganz genau.
mitten an der Front. Ich kann leider überhaupt nicht abschätzen, wie viele Kolleginnen und Kollegen inzwischen wirklich mit solchen Bedrohungsmails, Hassnachrichten zu kämpfen haben. Ich habe die leise Befürchtung, es sind sehr viel mehr, als wir glauben. Aber deswegen sitzen wir hier. Was kann ich denn, Sabine, was kann ich als Betroffener solcher Nachrichten machen? Soll ich es ignorieren? Anzeigen? Also ich wäre ja wahrscheinlich eher für Anzeigen, aber es gibt ja noch eine Fülle von Tipps, die wir vielleicht weitergeben können. Wie können wir jetzt in diesem Format unterstützen? Welche Tipps hast du auf Lager?
Ja, also vielleicht bevor wir zu den konkreten Tipps kommen, du hast gerade angesprochen, wir wissen gar nicht, wie viele tatsächlich betroffen sind. Ja, das wissen wir nicht, vielleicht noch nicht. Darum auch hier nochmal der Aufruf, also gerne an die Rechtsanwaltskammern herantreten und vielleicht auch an die örtlichen Anwaltvereine. Egal an wen, Hauptsache, dass wir dann auch ein besseres Gefühl dafür bekommen, was sind denn Bedrohungsszenarien und wie häufig ist das Ganze denn? Denn je mehr empirische Daten wir haben, desto leichter fällt es uns ja auch, dann vielleicht gegenüber der Politik auch gewisse Sachen zu verargumentieren, wenn wir Strafschärfungen fordern oder wer weiß was, wobei das ja immer nicht das Allheilmittel ist, das ist auch klar. Aber jetzt mal zu ganz konkreten Tipps, weil ich habe mir ehrlich gesagt natürlich auch Gedanken gemacht, wie sieht das denn aus, so ein Bedrohungsszenario, ne? Wenn man eine Kanzlei unterhält, die halt auch Angestellte hat, wir tragen ja als Arbeitgeber nun mal auch Verantwortung für unsere Mitarbeitenden, die suchen sich nicht aus, welche Mandate wir bearbeiten, aber wir ziehen sie quasi ins Risiko mit rein. Das heißt, es ist nie etwas, was nur eine einzelne Person betrifft, ne? Also darum denke ich, ist es auch wichtig, immer so ein bisschen den breiten Blick zu haben, nicht nur das private Umfeld, sondern halt auch das berufliche Umfeld und vielleicht auch die Kanzleinachbarn mal zu informieren. Du, es kann sein, dass hier im Moment komische Menschen rumspringen. Wenn ihr was seht, dann ruft bitte hier und hier an. Was man machen kann, ist wirklich immer individuell. Es kommt auf die einzelne Situation an, es kommt auf die einzelnen Räume an, aber vielleicht mal so ein paar Ideen, an die man denken könnte. Es ist schon mal sinnvoll, wenn die Kanzleitür nicht sperrangelweit offen steht, sondern dass sie zu ist, dass man auch nur dann reinkommt, wenn man klingelt und dass man die Tür vielleicht auch nur dann aufmacht, wenn ich wirklich weiß, wer steht denn da draußen. Also ohne Termin sollte vielleicht keiner reinkommen. Meine Postboten kennt man vielleicht, aber dass man da einfach ein bisschen sensibler ist, dass man sich auch Möglichkeiten schafft, eben zu sehen, bevor ich den Türbuzzer drücke, wer steht denn wirklich da draußen und mal halt fragen zu können, zu wem möchten Sie denn und so weiter und so fort. Dann auch die Kanzleitür quasi von innen verschließen, damit man sie von außen nicht einfach aufdrücken kann. Auch da, ne, wer wie ich zu Hause Altbauflügeltüren hat, der weiß, dass man mit einer Pfandflasche und wenn man den Schlüssel vergessen hat, trotzdem zu Hause reinkommt. Das wissen auch andere. Also auch da wirklich mal schauen, wie sind denn die persönlichen Sicherheitsvorkehrungen. Wenn es darum geht, dass man viel unterwegs ist, sollte man vielleicht auch schauen, dass man seine privaten Social-Media-Kanäle zumindest für einen gewissen Zeitraum auf ein etwas höheres Datenschutzniveau hebt, im Sinne von nicht für jeden von außen sichtbar. Ich sollte vielleicht auch für eine Zeit lang verzichten, zu posten, wo ich mich wann aufhalte, also nicht jedes Mittagessen aus dem Restaurant posten, damit man weiß, okay, da geht sie dreimal die Woche hin. Wenn es darum geht, dass man das Gefühl hat, ihr sind unbekannte Personen häufiger im Hausflur unterwegs. Also wir haben unsere Kanzlei beispielsweise hier in der Nähe einer Einkaufspassage und eines Fitnessstudios. Hier laufen halt ständig irgendwelche Leute rum, die ich nicht zuordnen kann, ne? Aber ich mache trotzdem nicht für jeden die Tür auf. Da vielleicht auch mit anderen Nachbarn sprechen und zu schauen, dass man hier einfach auch weiß, wer bewegt sich denn hier. Dann auch wäre noch ein weiterer Punkt, wenn wirklich was ist, wenn einem was komisch vorkommt, das auch irgendwie versuchen zu dokumentieren. Sei es halt mal irgendwie ein Foto machen oder sei es auch Zeugen immer dabei haben, vielleicht auch ein gewisse Wege, nicht mehr die ganze Zeit irgendwie alleine zu gehen. Und es kann auch nicht schaden, halt sehr frühzeitig einfach mal Kontakt zur Polizei aufzunehmen, um dort auch gemeinsam so eine Gefährdungsbeurteilung zu machen. Die haben dafür tatsächlich auch Personen, die sich das anschauen, wenn es ganz, ganz krass wird und ich sag mal, bauliche Veränderungen erforderlich sind. Ne? Es gibt auch so Steinwurfschutzfolie, habe ich gelernt, die man an Fenster kleben kann, falls Steine durchgeworfen werden sollen, dass das dann halt nicht möglich ist oder dass man halt eine stärkere Eingangstür bekommt. Alles das sind so Sachen, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, die man berücksichtigen kann. Was man im privaten Bereich auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel eine Melderegister-Auskunftssperre sich einrichten lässt. Da muss man sich ans Einwohnermeldeamt wenden, muss dann halt begründen, dass es Tatsachen gibt, die die Annahme rechtfertigen, dass halt eine Gefahr für, ich habe das mal rausgeschrieben, für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen sind. Und vielleicht nicht nur für sich selbst, sondern auch für die ganze Familie. Also das führt zum Beispiel schon mal dazu, dass dann nicht jeder auch die Privatanschrift über eine ganz normale EMA-Abfrage in Erfahrung bringen kann. Das vielleicht auch nochmal eine zusätzliche Information für Kolleginnen und Kollegen, die ihre Kanzlei auch in ihrem Wohnsitz haben. Ne? Also wir haben ja das elektronische Rechtsanwaltsverzeichnis, was für jeden von außen einsehbar ist, wo ich halt den Namen eingeben kann und sehr schnell dann die Kanzleiadresse finde. Auch da kann es vielleicht sinnvoll sein, den Kanzleisitz für einen gewissen Zeitraum an eine andere Anschrift zu verlegen. Ne? Muss das der Kammer dann natürlich auch mitteilen, dann wird das dort dann aufgespürt. Aber soweit ich weiß, wird das ja alle 24 Stunden sogar auch aktualisiert. Also da kann man auch sehr schnell dafür sorgen, dass da vielleicht nicht mehr die Privatanschrift auftaucht, sondern dass dort eine andere Anschrift ist. Und am Ende des Tages gilt das halt auch fürs Telefon und für den Briefkasten. Ne? Also wir arbeiten zum Glück ja alle schon sehr elektronisch. Auch die Kommunikation mit den Gerichten läuft elektronisch. Wenn wir halt mal eine Woche nicht physisch in die Kanzlei gehen, sondern das von einem anderen Ort aus machen, ist das trotzdem möglich. Ne? Weil wir an das BR zum Glück, solange wir irgendwo eine stabile Internetverbindung haben, überall dran kommen. Und auch beim Telefon, wenn es halt die ganze Zeit klingelt und da irgendwelche komischen Atemgeräusche zu hören sind oder Beleidigungen, was auch immer, es ist klar, es sind keine Mandanten, die versuchen, einen zu erreichen, dann halt einfach mal eine Woche nicht ans Telefon gehen, das Ding rausziehen und notfalls halt auf einen Dienstleister umleiten. Da gibt es ja auch Anbieter, die sowas auch in guten Zeiten übernehmen, nicht nur in den schlechten Zeiten. Ich finde, da sollte man so fair sein, aber zumindest eine Vorwarnung geben, dass da sehr komische Anrufe irgendwie kommen werden. Ja, also du siehst, das sind wirklich sehr individuelle Sachen, wo man einfach mal so mit wachem Blick vielleicht durch seinen Alltag auch gehen sollte und überlegen, was kann denn noch so passieren. Eine Sache, die mir auch noch eingefallen ist, die betrifft uns jetzt nicht so, aber es gibt ja durchaus auch Kolleginnen und Kollegen, die auf ihrem Auto Werbung für die eigene Kanzlei machen, was per se ja nicht verkehrt ist. Ne? Aber in Situationen, die ein gewisses Bedrohungspotenzial mit sich bringen, ist das jetzt vielleicht dann auch nicht so gut, wenn man mit dem Auto sich bewegt, um dann eine Verbindung zwischen, okay, das ist offensichtlich diese Anwältin, die aus diesem Fahrzeug steigt, weil der Name groß dran steht, herzustellen. Also da sollte man dann vielleicht auch mal aufs Fahrrad umsteigen.
Und vielleicht das Auto, wenn es jetzt das gesamte Familienauto ist, vor allem die Familie nicht damit fahren lassen.
Das auch, genau. Und ein Punkt noch, den habe ich vorhin, glaube ich, vergessen zu erwähnen, als wir am Anfang darüber sprachen, wie sieht das denn überhaupt aus, was ich gegen solche Presseveröffentlichungen sowas machen kann. Was man auch im Blick haben sollte, ist das Thema Online-Bewertungen. Also es ist mittlerweile ja dann auch so ein bisschen Volkssport geworden, nicht nur irgendwelche komischen Kommentare unter Artikel zu senden, sondern auch fleißig bei Google die 1-Sterne-Bewertung abzugeben oder bei anderen Bewertungsportalen. Auch da lohnt es sich vorzugehen, auch da lohnt es sich sehr schnell vorzugehen. Und unsere Erfahrung auch aus anderen Kontexten zeigt, die Plattformen sind da tatsächlich sehr redebereit. Also wenn man merkt, das ist ja wirklich eine konzentrierte Aktion und da ist irgendwie die letzten 3 Jahre sind 3 Kommentare dazugekommen und in den letzten 3 Tagen sind 30 Kommentare dazugekommen. Ne? Also da merkt man einfach, da passiert irgendwas, was nicht mit dem üblichen Geschäftslauf in Einklang zu bringen ist. Da lohnt sich auch wirklich dann ein direkter Draht zu den Plattformen zu haben. Die wissen dann schon, das einzuordnen und sind da auch sehr schnell, wenn es dann darum geht, solche Fake-Bewertungen wieder rauszustreichen.
Ich finde es so großartig, wie schnell ihr euch in der Kammer Sachsen auch mit dem Thema befasst habt, um auch so die Kolleginnen und Kollegen ein bisschen zu unterstützen. Wir bei der BRAC auch. Und ich kann es nicht anders sagen, Sabine, ich finde es wirklich gruselig. Ich sitze hier, ehrlich, ich habe Gänsehaut und keine von der guten Sorte, weil ich es so unfassbar finde und ich hätte mir das nie vorstellen können, dass wir uns jetzt über Tipps unterhalten, wie Anwältinnen und Anwälte sich selbst so ein bisschen schützen können im normalen Berufsalltag. What the heck?
Ja.
Ich kann dazu wirklich, ich bin selten sprachlos und muss selten um Worte ringen, aber das heute ist ja einer dieser Momente. Ich finde es wirklich gruselig. Ich finde, da waren ganz tolle Tipps dabei und vor allem Videoklingel.
Ja.
Die sind.
Stimmt, so eine Ringbell, ja.
Da gibt es relativ coole mobile Lösungen, die man selber ohne großen Elektriker wohl irgendwie anbringen kann. Das wäre vielleicht auch noch eine Option, weil, wie du sagst, also gerade Altbautüren, da brauchst du, wie heißt das, Kuhfuß oder was? Das kannst du ja einfach, es ist viel zu leicht. Und Wasserflasche.
Ich brauche dafür kein Werkzeug, ich brauche dafür einfach nur eine Pfandflasche.
Und nachher, wenn wir fertig sind, musst du mir mal erklären, wir werden diesen Tipp jetzt nicht veröffentlichen, weil das wäre in dem Kontext ziemlich blöd. Aber nachher will ich wissen, wie das funktioniert. Und was mir sehr gut gefallen hat, Sabine, war die Anregung, Leute, meldet euch bei den Kammern, wenn was ist. Das kann ich nur unterstreichen und ich möchte mich dem auch anschließen, heute ausnahmsweise mal mit einem etwas anderen Call to Action. Liebe Lauscher da draußen, Kolleginnen und Kollegen, mir ist das Thema wirklich wichtig und ich glaube, das ist rübergekommen. Wenn ihr auch solche Drohmails oder Nachrichten erhaltet, weil ihr auf dem Gebiet des Migrationsrechts tätig seid oder auf einem anderen Gebiet, schreibt mir bitte. Ganz egal, ob es eine Mail ist oder eine DM, ich bin ja auf fast allen Social-Media-Kanälen außer X, das meide ich wie die Pest. Ich kann nicht versprechen, dass ich jede einzelne Nachricht beantworten kann, aber ich verspreche, ich werde sie alle lesen. Und ich lese mir alles durch, was da kommt und vielleicht mache ich nochmal einen Nachklapp zu dieser Episode. Und gerne könnt ihr mir auch anonymisiert die Droh- oder Hassnachrichten zukommen lassen. Weil ich bin zum Glück davon im Moment nicht betroffen. Fiese Nachrichten kriege ich auch, aber nicht von der Qualität. Und ich möchte sehr gern was dazu beitragen, dass das Problem sichtbar wird und dass ihr alle wisst, dass ihr mit sowas nicht alleine seid. Also meldet euch wirklich gerne bei mir. Jetzt noch ein paar allgemeine, die üblichen Hinweise. Für tagesaktuelle Infos, guckt mal vorbei auf www.brack.de. Abonniert bitte diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Schaut mal vorbei auf Instagram, Threads, YouTube, TikTok und lasst da gerne auch ein Abo und ein Follow da. Immer gut einen Blick in Brack-Mitteilung, Brack-Magazin werfen, beides digital erhältlich. Und heute, so wichtig, wie fast noch nie, bitte einen Blick in die Shownotes werfen. Da habe ich euch auch ganz viel zusammengestellt, worüber wir heute gesprochen haben. Liebe Sabine, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen, von dem ich weiß, dass es uns beide echt drückt und wirklich am Herzen liegt. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen dazu beigetragen, das sichtbarer zu machen. Und apropos sichtbar, noch eine Bitte an die Lauscher da draußen. Vielleicht können wir alle was beitragen, auch wenn wir nicht betroffen sind. Wenn euch Hass und Hetze in der beschriebenen Form online begegnet, bitte melden. Im Gegenzug richtigen, wichtigen, positiven Content stärken und verbreiten, indem wir liken, kommentieren und teilen. Ich habe so das Gefühl, wir sind momentan alle richtig gefragt und gefordert. Liebe Sabine, tausend Dank.
Ja, ich danke dir, dass wir zu diesem wichtigen Thema so schnell sprechen konnten und schließe mich dem an, was du auch gerade nochmal gesagt hast. Es ist wichtig, dass wir das erfahren und auch nochmal an der Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die der Kollegin, über die wir heute oft gesprochen haben, aber auch bewusst ihren Namen nicht genannt haben, ihre Unterstützung schon zu teilhaben kommen lassen. Ich glaube, das war auch für sie überwältigend zu sehen, wie groß der Zusammenhalt da innerhalb der Kollegenschaft ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz positives Signal für die Anwaltschaft insgesamt. Und hoffen wir, dass wir uns bald wieder mit viel positiveren Themen beschäftigen können als mit diesen. Danke.
Das hoffe ich auch. Bis bald, Sabine.
Tschüss.